Welcome to the Shock 2 Podcast,
your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und bei mir in der Leitung ist schon der Mann, der wahrscheinlich gerade zum dritten Mal Festus Quest am Emulator am Steam Deck spielt.
Hallo allerseits.
Hallo Florian.
Hallo.
Ja, die Einleitung, wer zuletzt das Medienformat gehört hat, weiß es, ja, oder auch bei dir bei Social Media schon vorbeigeschaut hat. Du arbeitest gerade an einem neuen Musical und das ist nichts anderes als The Addams Family. Was mich natürlich sehr freut, ja, nach Percy Jackson gleich wieder was Nerdiges von dir.
Ja, absoluter Zufall eigentlich, aber es ist dieses Mal gar nicht so leicht gewesen, was zu finden, wo man sich denkt, das spricht die Leute an, das kennen die Leute, aber sie kennen es wieder nicht so gut, dass das als Musical halt komplett ausgelutscht ist, und das hat sich gut ergeben, also ich freue mich schon drauf, das wird absolut schräg.
Sprich, wer eine zweite Staffel von Wednesday schon nicht mehr erwarten kann, bekommt gleich Nachschub von dir.
Ja, und es erinnert ja sogar ein bisschen an Wednesday, weil das Musical auch mit einer älteren Wednesday spielt, die halt in eine Phase kommt, wo sie nicht mehr dieses Kind ist, das einfach sehr eigen ist, sondern wo sie tatsächlich ein Teenager ist und sich in einen Normalo verliebt. Und darauf fußt ja eigentlich dieses ganze Musical, dass es da diesen Clash gibt zwischen den abnormalen, unter Anführungszeichen, Addams und der normalen Familie.
Sehr spannend.
Und auch ein schönes Thema, das auch sehr viel Herz hat. Also das finde ich sehr schön, dass es nicht nur crazy und verrückt ist, sondern auch ein bisschen in dieses Thema passt. Was ist eigentlich normal in einer Familie und wer sind die Normalen? Wird ein spannendes Stück, freue mich schon drauf. Kommt am 4. Mai, und wer uns auf... Ich mache jetzt kurz Werbung, wenn ich darf.
Natürlich, bitte, habe ich sehr angesprochen.
Wer uns findet, sucht zum Beispiel auf Ö-Ticket oder auf unserer Webseite, wo es billiger ist, www.theaterimneukloster.at, kann schon Karten kaufen.
Wir werden natürlich dementsprechend auch dann noch im Vorfeld darüber berichten. Und auf alle Fälle eine super spannende Sache. Und spannend sind auch die Themen, die wir heute ansprechen wollen. Wobei wir ein Thema eigentlich heute schon fix eingeplant hatten und das eigentlich nur kurz abhandeln können, weil unser Review-Code kam jetzt erst zum Release. Und Release ist jetzt, gerade wo wir aufnehmen, vor ein paar Stunden war es soweit, wir haben endlich unseren Final Fantasy VII Rebirth-Code bekommen. Ja, da hat sich die Agentur irgendwie ziemlich Zeit lassen diesmal. Und das heißt aber nicht, dass wir kein Review euch liefern werden, das heißt nur, dass wir das ein bisschen dauern, ja, weil einfach der Florian sich das Spiel erst anschauen muss, und das ist kein kleines Spiel, ne?
Ja, also was man so liest, 70 Stunden sind so ein guter Schnitt, wenn man nicht alles macht. 40 Stunden, glaube ich, kann man durchpreschen, wenn man sehr viel liegen lässt. Also das ist natürlich so ein Fall, wo ich sage, das wird ein bisschen dauern, dass ich da genug Zeit reingesteckt habe, dass man auch wirklich was dazu sagen kann. Vor allem, weil man schon hört, der Schluss soll sehr, sehr spannend sein und wieder mal ganz was Neues aufmacht. Ich kann es nicht spoilern, weil ich es nicht weiß. Ich habe mich bis jetzt
genau.
Soweit ferngehalten, aber ich habe nur schon gehört, es ist ähnlich wie im ersten, wo ja dann auch der Schluss sehr viel aufgebrochen hat.
Es gibt eine Review-Übersicht, eine erste auf Shock 2 zum Nachlesen. Die Reviews sprechen eigentlich für sich. Also wer auf das Spiel gewartet hat, kann jetzt schon zuschlagen. Und alle anderen, die warten einfach auf das Review von Florian, das eben so bald wie möglich kommt. Aber ich will ihm da gar nicht hetzen, weil das ist ein Spiel, auf das sich der Florian auch sehr gefreut hat. Und ja, das soll er sich jetzt auch in Ruhe anschauen können. Was er sich aber in Ruhe angesehen hat, ja, ist Dune Part 2. Und auf was hast du dich mehr gefreut? Ganz ehrlich jetzt, so das schlagen ja zwei Herzen wahrscheinlich in deiner Brust, ja, aber welche schlagt höher? Dune Part 2 oder Final Fantasy VII Rebirth?
Wow, das ist eine schwere Frage. ich glaube, spontan war ich tatsächlich mehr auf Dune gehypt. Also das war, aber da habe ich mich auch mehr auf die Werbekampagne und auf die Trailer eingelassen und habe mir gedacht, wow, auf den freue ich mich einfach. Das ist so der große Shot auf meinen Film des Jahres. Und bei Final Fantasy habe ich so ein bisschen Distanz bewahrt, weil ich ja auch die Demo zum Beispiel nur kurz angespielt habe und mir gedacht habe, nein, da kommt jetzt eh irgendwann die Review-Version, und eben, das ist ein bisschen schief gelaufen. Und das versucht aber ein bisschen low-key anzugehen und mich nicht zu sehr hypen zu lassen. Und auch da, ja, ich habe das ja dann gestern auch schon gespielt ein bisschen und habe mir gedacht, wow, eigentlich auch ein geiles Spiel, aber mit Dune bin ich in eine viel größerer Vorfreude hineingegangen und mir gedacht, wow, das muss einfach großartig werden.
Und du hast auch eine sehr gute Wertung abgegeben. Mehr dazu dann gleich im Gespräch über Dune Part 2. Aber es gibt heute auch noch Videospiel-Content für euch. Wir reden auch noch über Mario versus Donkey Kong. Und ich würde sagen, mit dem starten wir auch. Dann können wir nämlich nachher bei Dune, ohne dass wir auf die Uhr schauen, ein bisschen ja, herausplaudern. Ja, weil ich habe ihn nicht gesehen, sprich, ich werde auch aufpassen, dass da nicht zu gespoilert wird. Aber das Schöne ist, ist ja eine Buchumsetzung. Also sprich, wenn das eine oder andere da drinnen ist, was ich eben Trailer schon dreimal... Ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat, hat man eh alles gesehen, oder? Gefühlt, ja. Also hat es Überraschungen gegeben. Egal, reden wir später drüber. Lass uns vorher über Mario vs. Donkey Kong reden. Das Spiel, ein Remake eines Game Boy Advance Klassikers. Ich habe mich ziemlich gefreut drauf, ja, weil ich mochte einfach dieses Game Boy Advance Spiel sehr, sehr. Ich habe mir das Spiel inzwischen auch schon gekauft, habe es aber noch nicht gespielt. Ja, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mit dir drüber reden kann, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt schon im Vorfeld das Game Boy Advance Original jetzt nicht durchgespielt nochmal, aber doch ein paar Stunden nochmal hinein investiert, was noch immer sehr viel Spaß macht. Ist ja quasi der erste Teil einer neuen Serie. Mario vs. Donkey Kong gab es am Game Boy Advance, gab es auch noch am DS, DSiWare gab es. Es gab einen Teil, der auch auf der Wii U erschienen ist. Also insgesamt sind es jetzt 7 Teile, die da draußen sind. Wobei ich das eigentlich komplett in der Tradition von was anderem sehe. Weil es heißt immer, ja, das Game Boy Advance Spiel, das war der erste Teil, sehe ich aber nicht so. Weil es gab ja am Game Boy und am... Ja, am Super Game Boy. Ich glaube, es kam ja, glaube ich, zum Start zum Super Game Boy. Dieses Donkey Kong von 1994, was eigentlich gefühlt ja eine Umsetzung war, aber ja den Arcade-Klassiker aufgebrochen hat und mit Puzzle-Elementen und jede Menge Level, ja, erweitert hat, ja, und enormen Spaß machte. Gilt für einige als wirklich eines der Top 5 Game Boy-Spiele überhaupt, ja. Und war ein Nachfolger des Original Donkey Kong. Also für mich ist eigentlich die Mario vs. Donkey Kong Serie, ja, entweder ist schon das Game Boy Teil ein erster Teil oder sogar die Serie ist eigentlich eine Weiterführung des Arcade-Hits Donkey Kong.
Ja, und ich glaube, das beschreibt auch schon ganz gut, worum es im Endeffekt geht, weil eben wenn wir an das Original, an den Original Arcade-Klassiker denken, dann haben wir ja Donkey Kong, der da oben sitzt und mit Fässern wirft. Gut, die Fässer haben wir jetzt, ja, oh ja, auch sogar die Fässer kommen ja vor, aber nur nicht ganz so rollend. Und Mario muss Donkey Kong erreichen. Das ist schon zum Teil so ein bisschen die Idee, aber halt von den Boss-Leveln dann. Und der Weg dorthin ist einfach ausgebaut worden und mit mehr Puzzles ausgestaltet worden. Weil du jetzt auch schon erwähnt hast, es gab ja dann nachher eben diese ganze Reihe, die dann drauf aufgebaut hat. Danach, also diese DS-Teile, March of the Minis, glaube ich, war dann der zweite Teil. Da darf man auch in eine Falle nicht reintappen, weil March of the Minis hat ja dann so ein bisschen so ein Lemmings-Gameplay bekommen, wo sie dann genau, so kleinen Mini-Marios gab und die musste man durch das Level lotsen. Und das hat man ja dann übernommen. Das war ja dann auch in den anderen Spielen meistens so, dass man diese riesen Mini-Armee da laufen hat lassen. Und auch das ist ein Teil des Spiels, aber ein viel kleinerer, als man vielleicht erwartet hat. Weil es gibt dann immer ein Level pro Welt, wo man die Minis herumkommandiert und zu einem Punkt lotsen muss. Und das war es auch schon wieder. Alles andere ist tatsächlich ein sehr eingedampftes Platforming-Erlebnis, wo es darum geht, erreiche einen Schlüssel, erreiche mit dem Schlüssel die Tür und komm dann in den zweiten Teil dieses Levels und dort sammle einen Mini ein. Und das geschieht eben mit Schalterrätseln, mit verschiedenen Gadgets wie Ventilatoren und natürlich Schlüsseln und so weiter und so weiter. Also das sind sehr, sehr puzzelig, aber es ist sehr Platforming. Es ist eigentlich Platforming dabei und Mario springt und läuft halt mal, wie man es halt kennt von Mario.
Ich finde die Geschichte auch ziemlich meta, weil es geht ja darum, dass Mario-Spielzeuge hergestellt werden und da kommt es dann zu Problemen eben mit Donkey Kong und darum wird Mario losgeschickt. Ja, es ist ja, ja quasi, Nintendo hat die Lizenz verkauft, da ist was schiefgegangen, also schickt man den Anwalt hin, ne?
Ja, ein bisschen. Ich meine, natürlich ist es, also wenn man es auf dieser Meta-Ebene sehen will, ich sehe es eher ein bisschen so, Donkey Kong merkt, dass Mario ihm den Rang abgelaufen hat. Das war so meine Interpretation davon, weil er will unbedingt diese Mario-Spielzeuge haben, stellt fest, er kriegt sie nicht, na dann klaut er sich die halt und dann hat Mario kein Merchandise mehr. Also auch da vielleicht ein bisschen so diese Rivalität zwischen diesen Charakteren. Sehr aber cool. Ja, die Story ist im Endeffekt dünn und sie ist relativ belanglos. Ihr tretet gegen Donkey Kong an und sammelt diese Spielzeuge ein. Und aber ganz ehrlich, ich meine, die Story von einem klassischen Super Mario Jump'n'Run ist auch nicht wesentlich dicker. Also das ist schon okay.
Wie sieht's denn eigentlich aus? Ich habe jetzt den Game Boy Advance-Teil ja nochmal gespielt. Wenn ich mir jetzt dann zunächst dieses Switch-Spiel dann zu Herzen führe, wie sieht's da aus? Kriege ich da neuen Content?
Wenig. Du kriegst im Endeffekt relativ wenig neuen Content. Du kriegst zwei neue Welten, weil es gab im Game Boy gab es nur 6 Welten, jetzt sind es 8 Welten. Und ja, ich glaube, sie haben einen Bonus-Content. Ich habe den Gameboy, den GBA-Teil zwar kurz gespielt vor langer, langer Zeit, aber also damals, ich glaube, der war ja mein besserer Programm beim 3DS dabei, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Aber das war's auch schon wieder. Also ich habe jetzt nicht den hundertprozentigen Bezug zu damals, aber sie haben schon ein bisschen rumgefeilt. Aber es ist nicht sehr viel Neues. Also du hast jetzt sicher vieles von den Levels hast du einfach schon gesehen. Du siehst sie jetzt natürlich in schöner, in einer überarbeiteteren Grafik, die nicht an Super Mario Bros. Wonder rankommt. Also das ist ja der neue Goldstandard da bei Mario. Was cool ist, was neu dazugekommen ist, ist ein Koop-Modus. Du kannst das jetzt zu zweit spielen. Und das finde ich ist ein grandioser Modus, wenn man zum Beispiel mit einem Kind spielt. Weil du hast halt wirklich eine zweite Figur, die sinnvolle Aktionen setzen muss. Also man muss dann wirklich zusammenarbeiten, um den Ausgang des Levels zu erreichen, um das Ziel zu erreichen. Und trotzdem ist es so, dass es jetzt nicht zu sehr darauf, um die Expertise geht jetzt von irgendjemandem. Also wenn man jetzt ein Kind hat, das sagt, ich bin noch nicht ganz so gut, es kann wirklich ein Volksschulkind sein, das halt seine ersten Gehversuche macht. Das kann man mit dem Koop eigentlich gut machen. Das funktioniert wirklich gut und macht Spaß. Also das ist für mich eigentlich der größte Zusatz, den diese Version mitgebracht hat.
Würdest du also sagen, ist auch ein Spiel, was man mit Kids jederzeit spielen kann?
Ich würde sogar weitergehen und würde sagen, das ist ein Spiel, das sich primär an ein junges Publikum richtet, weil man muss schon sagen, der Schwierigkeitsgrad ist halt nicht besonders hoch. Es ist relativ harmlos. Also ein Profi-Mario-Spieler oder der sich ein bisschen mehr auskennt in Spielen, wird wahrscheinlich sich die meiste Zeit unterfordert fühlen. Da kommt die Zeit eher gegen Ende, wo dann die Bonus-Level kommen, die ganz schön knifflig werden können, aber davor wird man sich eigentlich eher unterfordert fühlen. Für ein Kind ist das vielleicht die ersten Gehversuche machen will und dem man vielleicht nicht gleich die großen Mario-Spiele vorsetzen will, könnte es aber genau das richtige Spiel sein, um erste Mario-Erlebnisse einzusammeln. Also ich würde sogar sagen, seid lieber ein bisschen vorsichtig, wenn ihr zu erfahren da reingeht, weil vielleicht ist es dann eher für euch eine Enttäuschung, weil es einfach zu leicht ist.
Würdest du dir wünschen, dass die anderen Spiele oder das ein oder andere Spiel von der Serie dann noch geremaked wird? Weil es ist ja, wir haben es eh schon angesprochen, es ist das einzige Spiel auch, wo Mario spielbar ist. Ne? Eigentlich alle anderen spiele ich ja dann eigentlich indirekt die Mini-Marios.
Ja, ich bin ja generell, da haben wir auch schon mal einen Podcast dazu aufgenommen, ich bin ja ein riesen Lemmings-Fan. Also insofern würde es mich natürlich freuen, wenn so ein bisschen dieses Lemmings-Gameplay, das halt danach eben aufgekommen ist, wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Insofern ja, also ich wäre sofort zu haben für ein March of the Minis oder wie die anderen Sequels dann auch noch alle waren. Da gab es ja sogar eins in 3D, soweit ich mich erinnern kann.
Tipping Star oder so, ne?
Kann sein. Ich habe mich auch nur, also ich muss sagen, an mir ist die Serie weitläufig vorbeigegangen. Ich habe so ein paar Highlights gespielt, aber klassischere Gameplay stimmt ja nicht, aber das Gameplay, das halt mit March of the Minis dann kam, würde mir auch schon zusagen. Also das würde ich schon auch gerne nochmal spielen, ja.
Sehr fair. Ja, auf alle Fälle schön, dass das wieder aufgelegt wurde, weil ist ja wirklich ewig her. 2004 für den Game Boy Advance erschienen, also da kann man schon mal ein Remake bringen.
Ja, und wie gesagt, ja, es hat halt nicht viel neuen Inhalt. Also wer das Original gespielt hat, ein bisschen vorsichtig sein, aber wie gesagt, wer
aufhören.
Mit Kindern dran
geht. Vielleicht mal aufhören, den Game Boy Advance zu spielen, wenn wir nachher gleich die Switch-Version holen.
Ja, also es ist halt wirklich schon. Ja, es ist wirklich nicht so viel Neues drin. Das ist leider das Problem.
Die zwei neuen Welten bin ich schon gespannt.
Ja. Wie ist eigentlich die Sprungkurve im Original? Weil die hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht in der Switch-Version.
Es ist ein bisschen anders als in den üblichen Mario-Spielen. Also ich glaube, das haben sie schon beibehalten ziemlich. Ja.
Okay. ja, die fühlt sich einfach nicht so richtig Mario-ig an, weil wir wissen, also eben diese Sprungphysik von Mario ist ja eigentlich eine Stärke von dieser Serie, weil die sehr präzise zu steuern ist. Und ich bin ein paar Mal wirklich halt in Gegner hineingesprungen, weil die Sprungkurve sich halt nicht so verhalten hat, wie ich es erwartet habe oder wie es einfach in meinen Mario-Reflexen drin ist. Und das war schon mal so ein bisschen ein Fluchmoment. Aber ja.
Mal sehen, vielleicht kommt ja auch mal ein neuer Teil. Muss ja nicht ein Remake sein.
Stimmt, ja. Also da ist natürlich immer Potenzial da. Und ich meine, es wäre jetzt nicht der größte Aufwand, auch einfach in dem Stil neue Level zu machen. Wobei, die Level sind gut und sie sind manchmal braucht man schon 2-3 Versuche, bis man sie komplett behirnt hat. Aber es ist, ja, also bis auf die Bonus-Levels wird es halt nie wirklich so, dass man sich denkt, boah, das schaffe ich jetzt nicht. Es ist alles, also die Zeitlimits großzügig. Insofern, warum nicht, ja? Also warum nicht da eine Neuauflage, die vielleicht auch ein bisschen mehr mit den Möglichkeiten der Switch dann spielen kann, weil eben man merkt, das war halt ein GBA-Spiel und auch von der Größe der Levels zum Beispiel merkt man, das ist halt sehr limitiert. Auf der anderen Seite, so ein Gameplay will ich ja eh nicht in riesig haben. Das wäre ja schwachsinnig.
Es war ja auch so, dass zum Beispiel Minis on the Move, ja, war ja auch nur ein digitaler Download. Ich glaube, es gab sogar 1 oder 2 Teile, die nur digital verfügbar waren für DSi oder für 3DS, wo es gar keine Retail-Version gab. Kann ja durchaus sein, dass sie da auch da was in die Richtung machen, mal wieder so einen kleinen Teil dazwischen.
Ja, schauen wir mal. Also gerade jetzt, wo wir wissen, auf die Switch 2 müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht kommt ja noch was am letzten Drücker so.
Wird ein bisschen dauern. Also,
ja, wahrscheinlich schon. Es kommt, ich habe auch keine Ahnung, wie das sich jetzt verkauft. Aber ich denke mal, es steht Mario drauf. Das wird schon sein Publikum finden und verdienterweise, ganz ehrlich. Ja. Also es ist jetzt kein Überbringer, wo ich sage, Mario 90%. Ihr seht das vielleicht, ich habe eine, für alle, die ins Review reinschauen, ich habe eine 8 gegeben. Da habe ich auch ein bisschen überlegen müssen für mich, weil es gibt schon eben durch den Schwierigkeitsgrad, durch die Physik eben teilweise, habe ich schon manchmal ein bisschen geflucht, aber es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, das Spaß macht und ich glaube, den Ausschlag hat es dann wirklich gegeben, wie ich es dann mit meiner Tochter gemeinsam gespielt habe und habe gesagt, eigentlich kann ich das nicht schlechter werten, wenn wir so viel Spaß miteinander haben.
Ja, kostet 50 Euro, ist also fast Vollpreis, aber wie gesagt, wer es original nicht hat oder noch nicht gespielt hat, ist auf alle Fälle wert. Aber ansonsten würde ich mir, gerade in der Richtung, würde ich mir auch eher noch so kleine Downloads-Games wünschen. Das wäre, glaube ich, die richtige Richtung, wo die Serie hingehen könnte.
Ja, das, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, das war sie ja schon mal. Und ich tue mir auch ein bisschen schwer, das stimmt schon, wenn man sagt, 50 Euro sind natürlich eine Menge Geld für ein
Spiel. Aber es sind noch 130 Levels. Also darf ich vergessen, 130 Puzzle-Levels habt ihr. Also es ist schon eine Menge dran. Gerade wenn man einen jüngeren Spieler oder Spielerin zu Hause hat.
Ja. Na, dann auf jeden Fall. Aber man muss schon, ich finde schon, man muss ein bisschen mehr abwägen, als wir zum Beispiel bei einem Wonder machen musste. Weil
natürlich,
es einfach mehr Überraschung für das Geld gegeben hat. Aber wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Es ist ein gutes Spiel. Es ist nicht der Überbringer, aber es ist ein wirklich gutes Spiel.
Und was wirklich cool ist, ja, ihr könnt euch auch jetzt noch eine Demo runterladen. Also wer jetzt doch Lust hatte, mal hineinzuspielen, es gibt eine Demo, wo man einige Levels ausprobieren kann. Und die werden auch übernommen. Also den Spielstand könnt ihr auch übernehmen, wenn ihr sie nachher kauft. Egal ob Retail oder digital dann kauft. Aber man kann das Spiel kostenlos ausprobieren mit einer Demo und das ist immer eine feine Sache. Weil dann kann man auch, wenn man Kinder zu Hause hat und sich nicht sicher sind, oh, Bastel, ist das was für meine Kinder und so weiter, dann ja, einfach die Demo laden und spielen lassen.
Ja. Und wie gesagt, scheue dich nicht davor, den Koop-Modus auszuprobieren, wirklich. Weil ich weiß, ich habe auch immer diese Einstellung, wenn ich Nintendo und Koop lese, dann denke ich immer entweder an die Spiele, wo man sich gegenseitig von den Plattformen schupfen kann, oder an die Spiele, wo der zweite sich eigentlich relativ sinnlos anfühlt. Und das ist da nicht, sondern es ist wirklich, das ist wirklich für mich fast der beste Modus dran, dass das wirklich durchdacht ist, wie man das splitten kann, gerade in einem Puzzle-Spiel, dass man zusammenarbeiten muss. Und das funktioniert gut.
Ich glaube, das sind schöne Schlussworte auch zu dem Spiel. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum zweiten großen oder größeren Thema sogar noch in diesem Podcast, nämlich Dune Part 2.
Ihr bekämpft die Harkonnen seit Jahrzehnten.
Laden!
Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten.
Dein Blut kommt von Herzogen und großen Häusern. Hier sind wir alle ebenbürtig. Was wir tun, tun wir zum Wohle aller.
Ich wäre dir sehr gern ebenbürtig.
Vielleicht zeige ich dir den Weg.
Kümmere dich um diesen Propheten. Schick Attentäter.
Fade Rauter, er ist psychotisch.
Der Film ist diese Woche angelaufen in den Kinos. Der Florian hat einige Tage vorher schon den Film sehen können. Auf Schock 2 findet ihr schon ein umfangreiches Review von ihm, spoilerfrei. Und wir werden auch hier im Gespräch versuchen, möglichst spoilerfrei zu bleiben. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen was erzählen, was im ersten Teil passiert ist. Ja, den hoffentlich schon alle gesehen haben, die sich jetzt für den zweiten interessieren. Also ich glaube, das kann man voraussetzen. Der erste Teil, den gibt es, glaube ich, jetzt sogar auf Netflix gerade noch.
Ich glaube, Netflix ist er, ja.
Genau, dann war er nur auf Sky, jetzt ist er auch auf Netflix zu sehen. Also sprich, den kann man sich anschauen und den sollte man sich auch angesehen haben. Große Empfehlung von mir, schaut noch möglichst einen großen Display mit einer guten Soundanlage an.
Oh ja, die Soundanlage ist extrem wichtig.
Und ich glaube, das ist beim zweiten Teil sogar noch wichtiger, was ich so gehört habe. Es legt da nochmal einiges drauf, ja. Du hast den Film im IMAX in Wien gesehen, in der UV, also in der Originalversion. Mhm. Und ich war sehr gespannt, was du sagst. Bist ein großer Dune-Fan, kennst die Bücher, kennst die Spiele. Jetzt ist ja bei den Spielen so, ich glaube, wir sind uns nicht ganz einig, aber für mich ist ja Dune 2 das bessere Spiel. Also, ich weiß, du bist einer der Einzigen, die sagen, Dune, das Adventure, was vorher rauskam, ist auch großartig, ist ja auch ein gutes Spiel. Aber für mich ist Dune 2 auf alle Fälle das bessere Spiel. Jetzt ist so, in Interviews, ja, hat zuletzt sogar Christopher Nolan gesagt, der Film ist großartig, er vergleicht ihn sogar mit Das Imperium schlägt zurück. Er sagt, das ist Das Imperium schlägt zurück von Denis Villeneuve. Ist natürlich eine große Ansage, aber klar, es ist auch der zweite Film, so wie damals auch Das Imperium schlägt zurück. Und wenn man sich die Buchvorlage anschaut, dann weiß man auch, es wird ja langsam düsterer, also sprich auch da in die Richtung kann man das vergleichen mit dem zweiten Star Wars Film. So, jetzt darfst du loslegen. Wie hat dir gefallen, ja, und wie war es im Kino?
Ja, ich hänge noch kurz was dran, weil du gesagt hast, das ist Das Imperium schlägt zurück, würde ich dem Film auch unterschreiben aus einem ganz anderen Grund. Ich bin nämlich da hineingegangen und habe mir gedacht, naja, das ist jetzt der zweite Teil vom ersten Buch. Ist es ja auch, ja. Und das Buch hat, auch wenn es dann natürlich Fortsetzungen gibt, einen doch deutlicheren Schluss, wo man sagen kann, da könnte man die Geschichte auch stehen lassen. War sicher auch so gedacht, weil ich glaube nicht, dass Frank Herbert da schon gewusst hat, dass er einen zweiten Teil schreiben wird. Der Film macht das wesentlich deutlicher, dass es hier einen dritten Teil geben wird, der ja auch schon angekündigt ist informell, ja, also der Denis Villeneuve hat ja gesagt, er schreibt schon dran, er weiß nur noch nicht, ob er ihn als nächsten Film macht oder ob er jetzt mal kurz Pause macht und was anderes macht und dann wieder sich in den Wüstensand setzt. Insofern, ja, es ist ein bisschen Das Imperium schlägt zurück, es heißt aber jetzt bitte nicht für alle, die sagen, ich will mir jetzt nicht einen Film anschauen, der keinen Schluss hat, schaut euch den Film trotzdem an, es ist jetzt, wenn man aufs Buch schaut, ist es gar nicht so viel, was da im Vergleich anders ist. Ja, es fühlt sich nur der Film für mich offener an, als es das Buch war am Ende.
Ist ja wahrscheinlich auch wichtig, ja, wenn man sich die Bücher anschaut, was dann mit dem Paul Atreides ja als noch alles passiert in den nächsten Büchern, ja, oder im nächsten Buch vor allem, ja.
Ja.
Und das ja, egal ob man sich jetzt anschaut, die Fernsehverfilmung oder auch die erste Verfilmung aus den 80er Jahren, ja, so nicht angelegt wurde. Also da hält man sich ans erste Buch und so wie du sagst, ja, Frank Herbert, wie er das geschrieben hat, hat er ein Buch schreiben wollen, ja, und es gibt sogar Interviews, wo er sagt, er hat hauptsächlich dann einen zweiten Band geschrieben, ja, es war erfolgreich und darum hat es einen zweiten Teil gegeben, aber er hat auch gemerkt, dass vieles, was er sagen wollte, auch Religionskritik und an anderen Dingen, ja, haben die Leser gar nicht so angenommen und nicht rauslesen können aus dem ersten Buch und drum wollte er ein zweites Buch schreiben, wo das dann ganz klar dann definiert ist. Und ich glaube, das, darum wollte ich da jetzt auch noch einhaken, ist genau das, was man, glaube ich, im zweiten Teil jetzt auch schon ein bisschen besser versteht, weil das springt ein bisschen über vom zweiten Buch in diesen zweiten Film.
Ja, ganz genau. Also vielleicht mal ganz kurz für alle, die jetzt nicht wissen, worum geht es jetzt ganz grundsätzlich im zweiten Film. Wie gesagt, wir müssen jetzt den ersten Film ein bisschen spoilern. Wer es nicht gehört hat, wer ihn nicht gesehen hat, ja, vielleicht jetzt die nächsten paar Minuten mal auslassen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also wir wissen alle im ersten Film, was ist passiert. Die Das Haus Atreides hat das Lehen über Arrakis bekommen. Arrakis ist der einzige Planet, das ist eben Dune, der Wüstenplanet, ist der einzige Planet, auf dem es das Spice gibt. Das Spice ist eine bewusstseinserweiternde, lebensverlängernde Substanz, die man unter anderem auch braucht, damit man interplanetaren und interstellare Raumfahrt machen kann, weil das die Navigatoren brauchen, damit sie die Route planen können, und deshalb ist diese Substanz unglaublich wichtig. Es ist aber eigentlich eine ganz, ganz große Falle, weil das Haus Harkonnen, das das Lehen davor hatte und die Todfeinde von den Atreiden sind, hat eigentlich von vornherein vor, dort denen eine Falle zu stellen und das Haus zu vernichten, was ihnen dann in Zusammenarbeit mit den imperialen Sadoka vom Imperator, die eigentlich neutral sein müssten, gelingt. Die einzigen, die entkommen können, also die einzigen, wo man mitkriegt, dass sie entkommen sind, der Paul, also der Sohn des Herzogs, und seine Mutter, die Konkubine des Herzogs, die Jessica, die mit Hilfe von allerhand Getreuen es schaffen, in die Wüste zu gelangen und dort von den Fremen, also den Ureinwohnern dieses Planeten, gefunden werden. Und ja, dort an dem Punkt hört der erste Film auf, also die werden nach einem Kampf aufgenommen und ziehen in die Wüste, und ja, da war der erste Film aus, das war irgendwie so ein komischer Punkt, und gut, da kommt jetzt noch was. Und ja, jetzt der zweite Film setzt halt genau dort an wieder und erzählt die Geschichte weiter, wie Paul, der durch seine Mutter mit Hilfe einer Ausbildung, weil sie in einem geheimnisvollen Schwesterorden bei den Bene Gesserit ist, sehr viele Kräfte hat. Er ist auch fast der Höhepunkt eines Zuchtprogramms, um einen Übermenschen zu erschaffen. Und ja, er kommt halt zu diesen Fremen und versucht im ersten Moment eigentlich dort nicht aufzufallen, weil er durch seine Ausbildung und durch das Spice hat er Visionen, und er weiß, er könnte der Messias dieser Fremen sein. Weil das liegt auch daran, dass die Bene Gesserit vor Jahren vorbereitet haben, wenn einmal einer Bene Gesserit-Schwester was passiert, dann gibt's dort dieses Gerücht oder diese religiöse Prophezeiung, es wird einmal ein Kind von außen kommen, dessen Mutter eine Bene Gesserit-Schwester ist, und das wird der Messias der Fremen sein. Und natürlich passt der Paul da wunderbar drauf. Aber er sieht halt, wenn er das macht, dann wird er einen Krieg entfachen, der das ganze Universum treffen wird und wirklich Milliarden an Toten heraufbeschwört. Und ja, damit kämpft er, weil er weiß, um die Rache für seinen Vater und für sein Haus zu kriegen, um seine Würden zurückzukriegen, müsste er der Messias werden und die Fremen vereinigen. Aber auf der anderen Seite, wenn er das tut, ist er der Mörder von Milliarden, weil diesen Fanatismus, den er heraufbeschwört, wird er nicht kontrollieren können.
Ja, gut zusammengefasst, und das ist eben noch das Szenario von diesem zweiten Teil. Ich habe jetzt erst gesagt, du hast im IMAX, wie Bildgewalt, wie vor allem auch soundgewaltig ist der Film. Ja, da soll ja nochmal einiges draufsetzen auf den ersten Teil.
Ja, also Villeneuve hat ja im ersten Teil schon bewiesen, dass er grandiose Bilder zaubern kann, die einfach auf die Leinwand gehören, weil sie große Landschaften sind, wo die Menschen manchmal winzig klein wirken. Und das gelingt ihm wieder, und es gelingt ihm eigentlich eindrucksvoller, weil der Großteil des Films jetzt in der Wüste spielt. Und die Wüste bietet sich einfach an, um sie riesig zu zeigen. Also im ersten Teil waren wir ja noch in den Palästen zum Teil, natürlich auch in der Wüste, aber nicht nur, eben in abgeschlosseneren Räumen. Und diesmal ist halt alles sehr viel Landschaft, und er kontrastiert das aber auch sehr geschickt dann mit anderen Sequenzen. Also es gibt die Sequenz, die man im Trailer schon sieht, wo man auf dem Heimatplaneten der Harkonnen ist, und da ist plötzlich alles schwarz-weiß. Also das kriegt einen ganz eigenen Touch dadurch, einen künstlerischen Touch. Wirkt aber natürlich dann auch wieder eingeschränkt, weil dort ist natürlich alles dunkel, dort ist alles beengter, auch wenn da natürlich eine Szene in einer riesen Arena drin ist. Was mich wirklich beeindruckt hat, war der Sound. Also der Sound dieses Films ist wirklich ein Wahnsinn, weil er so wuchtig ist. Das liegt auch viel nicht nur am Sounddesign, sondern auch am Soundtrack vom Hans Zimmer, der manchmal tatsächlich schweigt. Also das ist auch immer wieder eindrucksvoll, wenn man nichts hört. Aber dann gibt's manchmal diese leisen arabischen Töne, und dann kommt wieder ein Einsatz, irgendein wuchtiger Schlag im Orchester und man hat das Gefühl wirklich, man sitzt da in dem Sessel und der Sound drückt einen in den Sessel rein. Also das ist ein Film, den muss man in einem Kino sehen und in einem Kino mit einer ordentlichen Soundanlage, die möglichst weit aufgedreht ist, weil das ist schon ein Riesenteil von dem, was diesen Film so beeindruckend macht.
Wurde ja auch weltweit gedreht, sowohl in Italien als auch in Budapest, die Innenaufnahmen und Schlösser und so weiter, als auch natürlich direkt in der Wüste. Ja. Und auch Villeneuve sagt in Interviews, ja klar, gibt natürlich Spezialeffekte und Sandwürmer, die rendert sind und so weiter. Aber ihm war wichtig, dass diese Wüstenaufnahmen wirklich Wüste sind. Sprich, Jordanien, Abu Dhabi wurde da ausgewählt als Szenario und man merkt, die Schauspieler, die stehen in der Wüste.
Ja, definitiv. Also das ist ein Film, der wirklich den Dreck zeigt, ja, also der Dreck ist Sand, ja, aber es ist trotzdem Sand überall. Es gibt ja auch diese Aussage von ihm, dass sie überlegt hatten, die Fremen haben ja alle blaue Augen durch das Spice und sie haben überlegt, sie könnten ja Kontaktlinsen nehmen und dann sind sie drauf gekommen. Wüste und Kontaktlinsen ist eine ganz blöde Idee. Mhm. Also die Augen haben sie dann doch lieber digital gemacht, weil das wäre wahrscheinlich nicht gut gegangen. Und ja, also man merkt dem Film einfach an, da ist vieles in der Natur entstanden und es wirkt dadurch wirklich wie eine Urgewalt, wie eine Naturgewalt. Und ich meine, das ist ja auch, der Planet Arrakis ist ein Charakter in diesem Film und der wirkt einfach wie etwas, wo man stehen könnte, wo man sein könnte. Vielleicht will man das nicht sein, weil es natürlich eine absolut lebensfeindliche Umgebung ist, aber er ist extrem beeindruckend einfach. Er hinterlässt einen Eindruck in einem, wenn man da rausgeht. Also ich bin zumindest aus dem Kino dann rausgegangen, gesamt mit sehr vielen Eindrücken und ich habe einfach gemerkt, ich muss diesen Film, die ganzen Bilder, den ganzen Ton einfach nachwirken lassen und ich habe wirklich den Film noch eine ganze Weile mit mir mitgetragen.
Wenn man sich Beschreibungen durchliest, ja, wird sowohl, eben was du schon gesagt hast, sowohl das Visuelle als auch das Sounddesign extrem hervorgehoben. Was auch hervorgehoben wird, und das ist spannend, dass ich jetzt mit dir drüber reden kann, weil du ja wirklich die Vorlage kennst, du hast die Comics gelesen, ja, ist die Visualisierung in puncto Details. Details bei Kostümen, Details bei der Technik, Details bei so Requisiten und so weiter. Da wird er sogar verglichen mit Stanley Kubrick, der ja da ganz bekannt war, dass er da extrem versessen ist, Wutausbrüche hatte, weil irgendein Schalter auf irgendeinem Computer die falsche Farbe hatte und so weiter. Wie siehst du das als Dune-Fan? Ja? Hat er da den Punkt getroffen bei den Fremen, bei den Anzügen, bei den Mechanismen, wo zum Beispiel die Flüssigkeit ja immer wieder aufgefangen wird von den Menschen und wiederverwendet wird und so weiter? Ist es so, wie es du dir vorgestellt hast oder doch dann anders?
Teilweise ja, es war tatsächlich so, als ich im Kino an ein paar Punkten gesessen bin und mir gedacht habe, Moment, hat er da jetzt nicht was vergessen? Ja, okay. Also zum Beispiel sie sind draußen in der Wüste und haben ihre Kapuzen nicht auf, was sinnvoll ist, weil man die Charaktere sonst nicht so einfach erkennen würde. Ja. Aber es macht natürlich von dem, wie diese Anzüge funktionieren, die das Wasser zurückholen, nicht viel Sinn. Ja, also das wäre blöd, wenn sie das machen würden. Oder es gibt auch eine Szene, wo in den Siege, also das ist sind diese großen Höhlen der Fremen, eindeutig noch Sonnenlicht reinfällt, aber sie fangen schon an, die Anzüge auszuziehen, wo ich mir auch denke, das ist noch nicht zu, die können sie noch nicht ausziehen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ja, und das sind halt diese kleinen Dinge, er ist schon sehr detailverliebt und zeigt diese Fremenkultur in auf eine Art und Weise, wie wir sie halt bis jetzt nicht gesehen haben. Weil ich sage auch immer, wenn man jetzt die Verfilmungen davor anschaut, es gab ja die Lynch-Verfilmung, die ist gerade über diesen Teil, Paul und Jessica bei den Fremen, ziemlich drüber gesprungen. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, der hat den ersten Teil spannend gefunden, der halt der erste Film war, und den Schlusskampf. Und das dazwischen, da ist er ein bisschen drüber gerutscht. Das hat ihn nicht so sehr interessiert. Die Miniserie hat es ja dann ein bisschen besser gemacht, aber die hatte halt auch einfach viel mehr Zeit. Die hat ja.
Und kein Budget.
Kein Budget, aber 3x1,5 Stunden. Ja. Und da muss ich dir ja kurz widersprechen. Die Miniserie hatte ja dann den zweiten Teil und hat ja dann die Geschichte von Paul tatsächlich noch weiter
erzählt. Stimmt. Habe ich verdrängt.
Tut mir leid. Hat ja dann nochmal drei Teile. Und vielen Dank. Das finde ich ja auch ein bisschen schade jetzt gerade momentan, weil er redet ja immer nur davon, er möchte den zweiten Band noch verfilmen. Ich würde eigentlich gerne, um die Geschichte von Paul, also diese Messias-Erzählung fertig zu erzählen, gern den dritten Teil auch noch, also den dritten Band auch noch sehen.
Ja gut, aber er sagt, er möchte. Ja, ich glaube, ja. Villeneuve ist ja auch ein Regisseur, der jetzt viele Angebote hat und spätestens nach der gelungenen Blade Runner-Fortsetzung. Ich glaube, der will einfach nicht ewig Dune machen. Ja, und er sagt jetzt, okay, er will jetzt diese Vision haben. Das heißt jetzt nicht, dass Warner nachher nicht sagt, hey, wir suchen uns einen weiteren talentierten Regisseur, um einen vierten Teil zu machen, wenn es erfolgreich ist.
Ja, ja. Ich glaube, du brauchst halt wirklich einen Ausnahmeregisseur, dass
ja, das, ja.
Diese Qualität, weil das ist halt eine Steilvorlage,
ja,
das,
ja,
was der Film macht.
Ideal wäre, wenn er wenigstens Produzent wäre, ausführender Produzent noch zusätzlich oder ja. So.
Also aber natürlich, mindestens, ja.
Jetzt muss wohl der zweite erfolgreich sein. Jetzt muss dann der dritte kommen.
Ja, ist ja ebenfalls erfolgreich. Fixiert, ja.
Was ja auch, ich weiß gar nicht, kommt, das ist ewig in Planung, kommt sie jetzt, die Fernsehserie? Wie sieht es da derzeit aus?
Ich glaube, die sind am Drehen oder sind sie sogar schon fertig? Also sie sind relativ weit, soweit ich weiß. Aber die hat ja nicht unmittelbar, oder zumindest ist das, was man hört, die hat nicht unmittelbar was jetzt mit den Filmen zu tun. Sie spielt ja einfach im Filmuniversum. Aber es basiert auf einem Buch vom Sohn von Frank Herbert, der sich um den Bene Gesserit-Orden, um die Anfangsphase dreht. Zumindest war das mein letzter Stand.
Also sprich, wir sehen höchstwahrscheinlich, wie dann die Bausteine für den Plan zum Messias so geplant werden und gelegt werden. Ne?
Genau, also es klingt zumindest stark danach, als würden sie da dieses Buch verfilmen. Ja, mal sehen, aber es soll dasselbe Universum sein. Und ich glaube, auch da ist ja der Villeneuve ausführender Produzent.
Eben, da wird man ja sehen.
Ja. Also. Und der Drehbuchautor war am Anfang dabei, hat aber dann gesagt, er steigt aus der Serie, er muss den zweiten Teil schreiben.
Ja, war ja schon ewig geplant. Die hätte eigentlich schon nach dem ersten Film kommen sollen, die Serie. Ne?
Ja. Ja, da habe ich mir noch gedacht, das ist halt so die Rundherum-Geschichte, also so knapp davor. Aber das dürften sie nicht aufgreifen können, halt dann mit einer komplett neuen Cast da rangehen, weil... Ja, aber macht eh Sinn, macht wirklich Sinn. Vor allem, Dune bleibt ja nicht stehen. Ja, also das ist ja, es macht ja auch Sinn eben, dass der Denis Villeneuve jetzt sagt, er macht jetzt mal nach dem zweiten Teil vielleicht was anderes, weil das nächste Buch spielt halt auch deutlich später. Das, ja, da kommt jetzt einmal ein Zeitsprung, den muss man halt erst einmal machen und er braucht aber großteils noch dieselben Schauspieler, also... Das macht schon Sinn, die ein bisschen altern zu lassen, sage ich mal.
Und ich glaube, es tut doch solchen Serien gut, wenn da Pause ist und die Leute dann wieder nach neuen Bildern hungern. Ja, das habe ich auch bei Star Wars gesehen und wo man auch Gott sei Dank jetzt diese Pause macht und dann hoffentlich mit guter Qualität zurückkommt. Ja, wir hoffen alle.
Ja, wir hoffen, aber.
Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist schon gut, ja, wenn der zweite Teil jetzt gut ist. Ja, und wenn ich mir deine Wertung anschaue, 10 von 10 ist ja. Jetzt nicht die schlechteste Wertung, ja.
Nicht ganz, nein.
Dann, wenn da jetzt Pause kommt, dann warten natürlich alle, ja.
Ja. Es waren ja auch jetzt, also der erste war 2021, jetzt waren jetzt zumindest 2,5 Jahre dazwischen.
Ja, und der erste kam halt in einer Zeit, wo noch viele nicht ins Kino gingen und so, das darf man nicht vergessen.
Ja, ja, das stimmt. Der war ja ein Hybrid-Release, zumindest in den Staaten. Da war er ja damals sehr kritisiert hat. Und was ich verstehe, weil das ist einfach ein Film, der fürs Kino gemacht ist.
Absolut, ja.
Und sich den auf dem kleinen Fernseher, also relativ kleinen Fernseher anschauen und wahrscheinlich vielleicht dann noch in einer Wohnung, wo man die Soundanlage nicht aufdrehen darf, weil sich sonst die Nachbarn beschweren. Es geht schon was verloren. Also das... Ja, also das, wenn ihr die Chance habt, schaut euch den auf jeden Fall im Kino an. Und das sage ich nicht nur, weil ich einen dritten Teil will und hoffentlich alle Kinokarten kaufen.
Ja, wenn man jetzt Reviews sich durchliest, deines oder auch andere im Netz, schlecht kommt der Film nirgends weg, ja. Mhm. Wo sich ein bisschen die Geister spalten, ob er besser ist als der erste Teil. Da habe ich unterschiedliche Sachen gehört. Wie siehst du das? Ist er besser? Also insgesamt von dem, wie sie sich präsentiert, ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie sehr man sich erwartet hat, dass er sich komplett sklavisch in den Roman haltet, oder?
Teilweise, also das war für mich ein bisschen die Ablenkung, war, dass ich einfach den Roman so im Kopf hatte und der erste Teil hat sich sehr brav an das Buch gehalten, hat einiges weggelassen, aber er hat halt trotzdem diese wichtigen Storybeats alle mitgenommen und es war im Grunde genommen war es dieselbe Geschichte. Der zweite befreit sich jetzt ein bisschen davon und sagt so, wir müssen jetzt nicht alles machen, was im Buch drin steht und manchmal nehmen wir uns ein bisschen mehr Freiheiten. Und das war zumindest in einem Fall für mich extrem irritierend, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass der, das ist jetzt kein Spoiler, es passiert im Buch an einem Punkt ein relativ großer Zeitsprung. Also relativ, ich glaube, es sind 3-4 Jahre. Oder sind es nur, ja, irgendwas, 3 Jahre, glaube ich, sind es. Und der passiert in dem Film nicht. Der passiert in dem Film nicht und das hat einfach Auswirkungen auf eine Figur, die im Finale eindeutig nicht da ist, die da sein sollte. Es hat eine Auswirkung auf Beziehungen, weil ein großer Fokus des Films liegt halt auch auf der Beziehung von Paul zu dem fremden Mädchen Chani, das ist die Zendaya spielt. Und das macht natürlich was anderes, ob ich jetzt sage, das ist eine relativ kurze Romanze, die ja da vielleicht ein paar Monate dauert, aber nicht mehr. Gegen, sie dauert jetzt schon 3-4 Jahre und im Buch sind sie an einem ganz anderen Punkt, wo auch ganz andere Dinge passieren. Und das wird halt nicht erzählt oder es wird anders erzählt. Generell habe ich auch das Gefühl, sie haben die Chani generell ein bisschen moderner gemacht, weil auch da, der Roman ist halt einfach aus den 60ern. Da wird natürlich ein bisschen ein anderer Frauentypus erzählt. Da hat man schon ein bisschen das Gefühl, sie ist natürlich eine Fremen, sie ist aufgewachsen mit diesen Regeln, mit der Disziplin, sie ist eine Kriegerin, sie hat ihre Position und die nimmt sie ein, aber sie wird dann schon sehr schnell einfach die relativ fügsame Gefährtin. Und das machen sie halt nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie Zendaya hatten oder ob sie einfach da eine modernere Version erzählen wollten, aber
Mischung aus beiden wahrscheinlich.
Es kann gut sein. Sie erinnert mich ein bisschen wirklich an die MJ in Spider-Man, wo sie ja auch eine starke Figur ist und nicht einfach die Spider-Man dauernd retten muss, sondern sie ist wirklich ein Gegenpol in diesem Film zu einem Paul, der eben damit kämpft, soll er der Messias werden oder soll er darauf verzichten. Und sie ist jemand, die dieses Bild von ihm eigentlich immer kritisiert und immer in Frage stellt. Sie ist jemand, die ihn am Boden hält, solange sie kann. Und das gibt diesem Film eine eigene Dynamik, die aber so in den Büchern halt nicht drin war. Führt aber auch ein bisschen, das hast du auch schon erwähnt, dass man ja aus dem zweiten Buch ein bisschen mitgenommen hat, wohin dieser religiöse Fanatismus führen kann. Weil du hast im Film sehr stark eine Spaltung in den Fremen drin, dass es die relativ gemäßigten, fast säkulären Fremen gibt, die sagen, ja, diese Prophezeiungen sind Schwachsinn und die Religion wird ja eigentlich nur genutzt, um uns irgendwie zu fesseln und an einen Punkt zu halten. Und es gibt aber die Fremen, die einfach fix an diese Prophezeiung glauben und sagen, irgendwann wird dieser Mahdi kommen und wird uns befreien. Und diesen Kontrast spielt der Film beinhart aus. Ja, Das ist schon ein interessanter Blick, wie religiöser Fanatismus entsteht, wie er ausgenutzt werden kann. Und das ist schon eigentlich ein ziemlich hartes Thema für einen Film, wo ich jetzt sage, der soll einen Massenappeal haben. Aber sie machen es so gut. Sie machen es so gut, dass es wirklich mitreißend ist.
Ist ein hartes Thema. Ja, und du hast ja auch angesprochen, das Buch kommt aus den 70er Jahren. Das Frauenbild war ein anderes. Ja, umso bedrückender ist, wie aktuell dieses Thema ist. Wahrscheinlich sogar aktueller als damals.
Na total, es ist halt wirklich, das ist Sci-Fi im Sinne von, es spricht etwas an über ein Zukunftsthema, was für unsere Gesellschaft durchaus relevant ist. Ja. Und eben nicht nur, ja, da kommt halt einer, der sich für einen Messias hält, sondern wirklich auch jemand, der damit kämpft, soll ich mich als Messias hinstellen, obwohl ich eigentlich die Ahnung habe, dass ich es nicht bin.
Und was passiert, wenn ich die Macht habe, ja?
Ja, genau.
Also das ist eine weitere Folge, wollen jetzt nicht spoilen, aber das wird dann auch noch gezeichnet. Und das merkt man ja auch schon. Das merkt man ja auch, egal jetzt Buch oder Film, wie ambivalent dieser Charakter gezeichnet und geschrieben ist. Ja, wie er mit sich kämpft, wie er, das ist, was ich auch am Anfang angesprochen habe, im ersten Teil wieder eben noch, also nicht im ersten Teil, in der ersten Verfilmung aus den 80er Jahren, wird er ja vor allem gezeichnet als jemand, dem dann zugejubelt wird und so. Mhm. Und das ist schon sehr bedrückend und spannend, wie das jetzt hier neu aufgeworfen wird.
Ja, also das ist auch einfach, also den ersten Film hat ja auch da schon Timothée Chalamet sehr stark getragen, aber da hat ja auch noch die Jessica, die Rebecca Ferguson, noch sehr viel von dem Film mitgestemmt. Und die wird jetzt in eine kleinere Rolle gesetzt. Mhm. Dafür ist eben die Dynamik zwischen Chalamet und Zendaya ein Riesenthema. Und also Chalamet ist einfach beeindruckend. Also den finde ich in der Rolle unglaublich stark. Liegt auch vielleicht daran, er wirkt halt immer noch jünger. Also der wirkt ja nicht wie, was ist jetzt wirklich, 24, 25, glaube ich. Mhm. Und dem glaubt man halt einfach, dass er noch ein Teenager Paul ist, was er ja laut Buch eben ist, was ich im Kyle MacLachlan nicht abgenommen habe, so unbedingt im
Lynch-Film.
Ja. Also der hat halt immer schon gesetzter und erwachsener gewirkt. Und das
auch in der Fernsehserie war er zu alt besetzt. Ne?
Genau, ja. Und das macht diese Geschichte halt einfach noch stärker, ja, mit dieser Mischung aus der Jugendlichkeit, der Impulsivität der Jugend, auch das spürt man da drin, und dieser Riesenverantwortung. Also ja, unglaublich, unglaublich starke Bilder, und es gibt dann Momente, wo man merkt, da legt sich bei ihm ein Schalter um, und er geht jetzt woanders hin und er trifft Entscheidungen, und das sind dann die richtigen Gänsehautmomente. Also da bin ich wirklich mal im Kino gesessen und dachte, wow, das ist so gut gemacht, so gut umgesetzt. Es hat einfach eine Power.
Jetzt hat der erste Teil ja einen Film, der auch mit einer Superstar-Cast aufgewartet hat. Also wie gesagt, wenn man sich anschaut, wer da mitgespielt hat, war es ja umso schade, dass ja das eine Zeit war, wo es keine Red Carpet-Premieren gab und auch keine großen Auftritte der Superstars. War ja auch, und so muss man ehrlich sagen, der Hauptgrund, warum der Film jetzt verschoben wurde. Ja, weil einfach letztes Jahr waren wir, wie der Film eigentlich released werden wollen, in der Zeit der großen Streiks, ja, sprich die ganzen Stars, die diesmal mitspielen, ja, und da sind ja auch wieder neue dazugekommen, hätten weder Interviews geben dürfen, noch ja zu einer Red Carpet Premiere irgendwo hinfahren dürfen und so weiter. Da hat man einfach gesagt, okay, das machen wir uns nicht, sondern wir verschieben einfach ins nächste Jahr und hoffen, dass der Streik vorbei ist. Der Streik ist jetzt vorbei, sprich man sieht diese ganzen Stars natürlich auch jetzt in diversen Late-Night-Shows und so weiter. Und da sind ja einige wirklich dazugekommen. Allein schon der Imperator wird von Christopher Walken gespielt. Ja, also ist schon eine coole Sache. Ne?
Ja, wobei man sagen muss, seine Rolle ist halt nicht so groß. Also wer das Buch gelesen hat, weiß, seine Rolle ist nicht groß. Sie haben es eher ein bisschen ausgebaut. Dasselbe gilt ja auch für die Florence Pugh, die seine Tochter spielt, die Irulan. Auch die wird eigentlich in jeder Verfilmung ein bisschen ausgebaut. Hier auch. Die kriegt auch ein bisschen mehr zu tun. Aber da merkt man halt schon, die bereiten sich vor auf den nächsten Teil. Also da ist der Imperator zwar nicht mehr wichtig, da hat man einfach jemanden gebraucht, der dieses Charisma hat und diesen Charakter spielen kann. Aber Florence Pugh wird im zweiten Teil eine große Rolle spielen. Das ist, also wenn sie sich brav
und so. Im dritten Teil, ja.
Ja, im zweiten Buch. Es ist unglaublich verwirrend für mich mittlerweile, das zu zählen. Aber ja, warum nicht? Es gibt ja auch einen Cameo, den tatsächlich die Red Carpets ein bisschen gespoilt haben, weil da eine bekannte Schauspielerin am Red Carpet war. Mhm. Und auch der ist eigentlich eine Investition in die Zukunft, weil das ist eine Figur, der würden wir in den nächsten, sagen wir einfach mal, zwei Filmen ziemlich ausführlich begegnen. Jetzt hat sie nur einen winzigen Auftritt. Auch da bin ich mir sicher, man merkt einfach schon, dass Villeneuve da reingegangen ist und gesagt hat, ja, ich will diesen dritten Film machen. Ich cast dich jetzt schon, du hast jetzt diesen kurzen Auftritt und danach im nächsten Film bist voll dabei.
Spannend fand ich auch aus dem Butler, ja, wie heißt der, Fate Rauter.
Ja, tritt die Nachfolge von Sting an. Also Sting ist ja für mich immer noch Fate Rauter Harkonnen. Also absolut, der hat ihn ja in der Lynch-Verfilmung gespielt.
Absolut, war auch gut, aber diese Version, vor allem auch diese psychopathische Schwarz-Weiß Charakteristika, die da gezeigt wird, das ist schon cool, was sie mit den Harkonnen machen. Ne? Dass sie auch, du hast sie schon angesprochen, du hast diese orange-gelb-braun-Töne des Wüstenplaneten und dann diese einfach kalte, schwarz-weiße Psycho- Atmosphäre der Harkonnen.
Ja, und ich muss ja sagen, wenn ich einen Schwachpunkt an dem Film finden würde, dann würde ich sagen, es sind ein bisschen die Harkonnen, weil die einfach ein bisschen zurückhaltender inszeniert worden sind. Also wenn wir jetzt an Lynch zurückdenken, die waren ja einfach grauslich. Ja, die hat man ja furchtbar grauslich und grandios inszeniert, und Villeneuve macht das jetzt ein bisschen zurückhaltender. Und dadurch finde ich die Harkonnen, auch dadurch, dass sie halt relativ wenig Zeit auf der Leinwand verbringen im Vergleich zu den anderen, ein bisschen dünn, also ein bisschen, also nicht dünn, er ist noch immer breit, der Baron Harkonnen, aber man gibt ihnen nicht so viel Material, um damit zu spielen, aber der Austin Butler als Fate Rauter sticht heraus, weil der haut sich da rein in diesen psychopathischen Charakter. Und das ist eigentlich lustig, weil im Buch wird ja eigentlich immer ein bisschen beschrieben, dass der Raban, also das ist ja der Dave Bautista, den man im ersten schon gesehen hat, der Wahnsinnige ist und der Grausame, und der Fate Rauter ist eigentlich der Normalere von beiden. Aber da kriegt man halt mit, normal bei den Harkonnen ist noch immer völlig irre. Er ist nur wesentlich geschickter, taktisch kluger und, also nicht nur taktisch, sondern generell ein besserer, ein geschickterer Charakter. Und das ist ein toller Mix, der auch eben im Gegenzug steht zu Paul. Also den sieht man halt da wirklich, und das war ja auch der Gedanke im Roman ein bisschen, das sind zwei unterschiedliche Seiten, wohin es gehen könnte auch für Paul, wenn er in der anderen Familie gewesen wäre.
Weil sonst der Background ist ja sehr ähnlich, ne?
Ja.
Wie er aufgewachsen ist, trainiert und so weiter, ne?
Genau, und der eine kommt halt aus dem noblen Haus Atreides, wo man halt auf die Menschen geschaut hat, und der andere kommt aus dem Haus Harkonnen, wo die ganze Bevölkerung eigentlich nur zum Ausbeuten da ist und wahrscheinlich noch zum grausamen Quälen. Und das ist stark. Also Fate Rauter ist so eine Figur, die ich wirklich stark finde und wo man halt wirklich was draus macht. Und wie gesagt, ich habe schon Sting erwähnt, der ist halt für mich vom Bild her, der war halt für mich dieser Fate Rauter, aber im Endeffekt war er halt ein bisschen lächerlich mit seinem Mini-Höschen, mit dem er da rumgerannt ist. Und das ist dieser Fate Rauter garantiert nicht. Der ist eine Gefahr.
Absolut, ja. Und sieht man auch im Trailer, wird wirklich arg inszeniert, ja.
Ja,
ich glaube, viel mehr sollte man auch gar nicht über diesen Film jetzt reden, vor allem inhaltlich, ja, weil ich glaube, viele freuen sich noch drauf, den Film zu sehen. Ich glaube, wir waren auch sehr, sehr spoilerfrei. Also ich glaube, wir haben weniger erzählt, als man im Trailer sieht. Weil ich glaube, da hast du nicht sogar eine Warnung irgendwo ausgegeben, bitte schaut euch den Trailer nicht an, wenn ihr das Buch nicht kennt, ja, weil einfach der erste Trailer war und der zweite war dann nicht weniger heftig. Also man sieht ja da einiges, was passiert im Film.
Es ist natürlich immer diese Frage, es gibt zwei Verfilmungen schon davor, es gibt das Buch, aber natürlich, jetzt kommen viele neue Leute dazu. Es ist natürlich, wenn man die Bücher kennt, wenn man die anderen Verfilmungen kennt, schaut man sich den Trailer anders an und sagt, Moment, das ist jetzt diese Figur, das muss diese Szene sein. Mhm. Ich glaube, dass der Film noch immer überraschen kann, und eben dadurch, dass man sich nicht mehr so ans Buch hält, überrascht er auch Leute, die das Buch gelesen haben. Die werden da auch reingehen und werden vielleicht wie ich drin sitzen und sagen, Moment mal, das sollte jetzt anders sein und warum ist das jetzt nicht so? Aber ja, ich glaube einfach, die hatten einen Fokus, was sie erzählen wollen, und es ist ein bisschen wie beim ersten. Ich wünschte mir manchmal, es gäbe jetzt einen Director's Cut, der ein bisschen noch Material wieder reingibt, das aus den Büchern jetzt rausgenommen worden ist. Wird er nicht machen, weil es nicht zur Vision passt, und eine größere Änderung eben vom Schluss könnte man gar nicht machen, dass man den Film ganz anders löst. Aber im Endeffekt macht das schon Sinn. Also es passt für die Geschichte, die das Team erzählen will, die Villeneuve erzählen will, funktioniert das schon. Und man muss auch sagen, es ist nichts davon, also ich hab wirklich über eine Änderung relativ lang nachgedacht danach noch, nichts davon ist wirklich so kritisch, dass ich sage, jetzt hat er sich die Fortsetzungen verbaut. Sondern das funktioniert trotzdem noch. Es würde trotzdem noch weitergehen und nicht völlig auseinanderfallen.
Fein. Ich freue mich auf den Film. Ich werde mir wahrscheinlich Anfang nächster Woche dann ansehen und auch möglichst großes Kino suchen mit möglichst fetter Soundanlage und das dann geben.
Ja, ich habe auch schon Karten fürs zweite Mal. Also ich schaue mir Filme normalerweise nicht zweimal an, aber Dune ist jetzt das zweite Mal der Film, den ich mir wirklich zweimal anschaue, weil den muss ich mir nochmal anschauen, und ich weiß halt, den werde ich in der Form halt dann nicht mehr so einfach sehen. Und ich merke ja auch, ich habe mir den ersten danach, nachdem er im Kino raus war, habe ich ihn mir dann lang nicht mehr angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ich will diese Eindrücke, die ich von dort mitgenommen habe, mir nicht ruinieren, indem ich ihn mir auf einem verhältnismäßig kleinen Fernseher anschaue. Jetzt habe ich es mir als Vorbereitung auf den, habe ich es mir nochmal angesehen, aber das waren jetzt wirklich 2 Jahre, wo ich gesagt habe, ich schaue mir den Film nicht mehr an, weil das ist ein Kinofilm. Das ist wirklich ein Kinofilm, und das kann man heutzutage gar nicht mehr über so viele Filme sagen.
Absolut, ja. Florian, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du für uns im Kino warst und dir den Film angesehen hast. Wie gesagt, das Review sowohl zu Marvel vs. Donkey Kong als auch zu Dune Part 2 gibt's auf der Shock 2 Webseite und in weiterer Folge, ja, wann auch immer das dann sein wird, auch zu Final Fantasy 7 Rebirth. Dir, ja, auch alles Gute für die Arbeiten an der Addams Family, da werden wir auch darüber berichten, wenn es wieder was zum Berichten gibt, und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.